Bandserben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Cobains Erben-Hörende. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat unser letzter Talk mit Andreas Malesser gut gefallen. Jetzt sind wieder Gofi und ich alleine. Hallo Gofi, schön, dass du da bist.
Hallöchen, ich grüße dich.
Ich habe heute extra mal meine tiefe Stimme aufgelegt, damit ich gegen den Andreas Malesser ein bisschen rückwärts anstinken kann.
Das geht nicht. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich.
Ne? Ja, das ist wahr.
Diese Stimme kann niemand einholen.
Ja, das ist wahr.
Der Micha übrigens hat geschrieben, dass er die Folge richtig toll fand.
Ja?
Ja, hat er mal geschrieben. Hallo Micha, falls du uns zuhörst. Ich danke darüber, ich freue mich ja sehr, wenn manchmal schreibt der Micha. Das war eine gute Folge. Mich hat noch nie geschrieben, wenn wir eine schlechte Folge gemacht haben, aber er schreibt immer, wenn wir eine gute Folge gemacht haben.
Es ist ja gut. Und war das nicht Daniel Kallauch, der gesagt hat, das wäre eine Bomben-Hossa-Talk-Folge gewesen?
Ja, eine ganz besondere Hossa-Talk-Folge, hat er gesagt. Ja. Da habe ich auch gelacht, ey. Ja. Danke, Daniel, falls du zuhörst. Daniel ist auch Maler. Vielleicht interessiert er sich ja für Maler, denn wir reden ja heute über einen Maler.
Richtig. Genau, wir reden über Francis Bacon, den Erfinder des englischen Frühstücks.
Ja, das ist übrigens eine Wunschfolge von Sven. Hallo Sven, ich gehe fest davon aus, dass du gerade zuhörst und weißt du, du hast es schon vor wirklich langer Zeit gesagt, dass du dir wünschst, dass wir mal über den Maler Francis Bacon reden. Und ich wette, du hast geglaubt, ich habe das schon wieder vergessen, aber das stimmt nicht. Ich habe immer dran gedacht und jetzt ist es endlich soweit.
Ja, schön, ne? Heute Francis Bacon. Bevor wir dann da aber einsteigen, vielleicht noch ein paar Ansagen. Zum einen wollten wir einfach nochmal unsere Hossa Talk Rudel-Talk-Tour bewerben. Haben wir ja schon ein paar Mal gemacht, aber einfach, weil die jetzt in der übernächsten Woche, glaube ich.
Also jetzt nicht in der Woche, die sich an diesem Montag anschließt, sondern in der Woche darauf. Also,
ja, das meine ich, genau.
Ja. Genau, ja.
Also wenn ihr Bock habt zu kommen, freuen wir uns. Gofi, ratter doch mal die Termine runter.
Ja, ich erkläre ganz kurz, was Rudel Talk ist. Das bedeutet, wir treffen uns mit netten Leuten und wir sitzen vielleicht im Kreis oder zumindest so, dass wir uns einigermaßen gut sehen. Und alle reden, nicht nur die Hossa-Talker sprechen, sondern vor allem die Leute, die diese Veranstaltung besuchen, dürfen sprechen, dürfen Fragen stellen, dürfen Anmerkungen machen, dürfen Themen vorschlagen. Und wir wollen einfach gemeinsam ins Gespräch kommen. Damit haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Ja. Und da wollten wir mal eine Tour draus machen.
Also wenn du dich immer schon mal gerne selber reden hören wolltest, dann komm zu unserer Rudel-Talk-Tour.
Genau, das ist die Gelegenheit. Und wir sind am Mittwoch, dem 9., sind wir in einem Ort namens Augen mit Doppel-G. Das ist nördlich von Lörrach.
Wie spricht man das eigentlich aus? Das frage ich mich, seitdem du immer das Doppel-G betonst.
Ja. Augen? Ja, die haben aber bestimmt eine ganz spezielle Aussprache, könnte ich mir vorstellen. Also. Werden wir dann erfahren, wenn wir da sind, werden die uns sagen, wie man das richtig ausspricht. Dann sind wir am Donnerstag, dem 10. in Konstanz, im Coworking Space Eden oder auch Eden. Dann fahren wir weiter nach Stuttgart, da sind wir in der Kesselkirche oder auch in der Martinskirche, so heißt sie eigentlich, und zwar im Café. Und dann sind wir am 12., am Samstag, in Karlsruhe, da habe ich jetzt gerade den Ort vergessen. Aber ihr könnt alle präzisen Details könnt ihr auf der hossa-talk.de Seite finden. Unter Termine, da sind alle Angaben gemacht. Und wenn ihr das mit dem Smartphone macht, müsst ihr das in horizontal halten, das Smartphone, dann könnt ihr das besser sehen. Da könnt ihr auf die verschiedenen Infos klicken. Und da könnt ihr auch sehen, wenn ihr gerne kommen möchtet, bei wem ihr euch am besten anmeldet. Denn es können nicht zu viele Leute vor Ort sein, sonst funktioniert dein Rudel-Talk nicht. Also es wäre das Beste, wenn ihr euch bei den Veranstaltern kurz meldet und sagt, hallo, ich möchte gerne kommen. Geht das noch? Ist dann noch ein Platz frei?
Wie ist es eigentlich, Gofi? Sollen wir den Leuten schon mal sagen, dass wir planen, unseren Namen zu ändern oder lieber nicht?
Doch, das ist jetzt, glaube ich, genau die richtige Stelle. Ne? Das habe ich nämlich völlig vergessen. Stimmt.
Wir haben festgestellt, dass Menschen, die Cobains Erben, also die den Namen hören, denken, das ist ein Podcast über Musik. Oder wenn sie nichts mit Kurt Cobain anfangen können, dann denken die gar nichts.
Das stimmt.
Und deswegen haben wir uns überlegt, es wäre vielleicht, und diesen schönen kleinen Podcast ein bisschen bekannter zu machen, vielleicht hilfreich, einen griffigeren Namen zu haben. Deswegen werden wir jetzt im Laufe, also bis zu den Sommerferien, irgendwann unseren Namen ändern. Wir haben auch schon eine Idee. Sollen wir die schon verraten oder wollen wir erstmal Vorschläge aus der Community erfragen?
Vielleicht sollten wir erstmal die Community fragen. Ja. Genau. Wir haben einen persönlichen heißen Kandidaten. Wir haben den auch schon mal dem Marco vorgestellt, der war nicht total begeistert, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Ja. Es hat ihm eingeleuchtet, warum wir denken, dass es ein guter Name ist, aber er meinte, naja, vielleicht gibt es noch bessere. Den sagen wir jetzt mal nicht, aber vielleicht habt ihr ja eine coole Idee. Also der Punkt ist, es wäre schön, wenn klar wird, dass bei diesem Podcast es um Pop, um Kunst und manchmal auch um das Leben und auch die Spiritualität geht. So. Und es wäre toll, wenn man den Namen lesen würde und ziemlich genau wissen könnte, worum es da eigentlich geht. Und wir haben den Eindruck, bei dem Namen Cobains Erben ist das eher irgendwie nicht der Fall.
Ja, ist zwar ein geiler Name, ne? Also ich finde den auch nach wie vor immer noch richtig toll. Ich identifiziere mich sehr mit diesem Namen. Aber er ist nicht sehr publikumshilfreich. So.
Ja, genau.
Und wir kamen auf die Idee, als wir bei Leipzig lauscht waren, der Gofi genau. und ich, mit Hossa Talk Live. Ja. Und dort haben wir ganz nette Kollegen kennengelernt. Die haben einen Podcast, der heißt Aktenzeichen Paranormal. Grüße gehen raus an dieser Stelle.
Genau.
Und genau das, was der Name sagt, darum geht's. Sie befassen sich mit paranormalen Fällen, lassen Leute aus der Community ihre Erfahrungen mit dem Übersinnlichen oder Gruseligen oder so erzählen. Und irgendwie haben wir da gedacht, Mann, wir sind doch doof, dass wir uns hier so einen schönen Namen gegeben haben. Vielleicht muss es ein bisschen mehr auf die Fresse sein, damit man besser weiß, wo das hingeht. Wenn man da
ich glaube, das ist mittlerweile notwendig, weil es so unglaublich viele Podcasts gibt, ne?
Genau.
Und ohnehin habe ich ja das Gefühl, das Hörverhalten der Menschen geht schon mehr dahin hin, nicht, dass man guckt, welche Show mag ich eigentlich gerne, sondern welches Thema interessiert mich eigentlich besonders. Es werden ja stärker auch jetzt so, habe ich den Eindruck, mehr so vereinzelte Folgen gehört, mal von dem einen Podcast, mal von dem anderen Podcast. So mache ich das zumindest mittlerweile. Genau. Ja. Mein Podcatcher ist voll mit Abos, ne? Ja. Aber ich höre die ja nur beileibe nicht alle an, sondern ich scroll da so durch und denke, ja, nö. Oh ja, genau. Okay, das höre ich mir mal. So ungefähr, ne?
Ja, genau.
Und da haben wir den Eindruck gewonnen, dass es hilfreich ist, wenn irgendwie ziemlich klar ist von Anfang an, aha, es geht also darum. So, und da könnte doch ein neuer Name vielleicht helfen.
Genau, also wenn ihr irgendwie eine coole Idee habt, schreibt es uns einfach. Wir freuen uns und vielleicht habt ihr noch eine bessere, als wir schon haben, dann könnt ihr unseren Podcast neu taufen. Und wenn nicht, dann habt ihr euch gemeldet und wir haben uns gefreut und ist auch schön.
Genau. Ja, genau. So machen wir es.
Francis Bacon.
Francis Bacon.
Englischer Maler, also irischer Abstammung.
Ja.
Und gerade so in den 60, 70er, 80er Jahren ein kometenhafter Aufstieg, kann man sagen. Weil er auch wirklich schon sehr besonders malt. Ich glaube, als er zum Anfang, zumindest habe ich das so verstanden, mit seiner Kunst an die Öffentlichkeit trat, das war so kurz nach dem Krieg, waren die Leute komplett überfordert.
Ja.
Und konnten erstmal gar nicht viel damit anfangen, aber dann innerhalb von, keine Ahnung, 20 Jahren oder so, hat er sich einen Namen gemacht und gehört heute mit zu den bekanntesten und einflussreichsten Expressionisten, ne? Das ist Expressionismus, kann man sagen.
Ich glaube, das ist Expressionismus und das ist schon interessant, denn er hat eben figurativ gemalt. Und der neue Expressionismus war ja, der amerikanische Expressionismus war ja abstrakt und zwar auch sehr starke Pinselbewegung und so, das hat er auch, also ganz viel Kraft in der Pinselführung oder so, aber die haben eben nicht figurativ gemalt. Jackson Pollock und keine Ahnung, wie die alle geheißen haben. Und er hat sich da abgehoben davon. Das ist schon was wirklich ganz bemerkenswert ist. Er ist in eine ganz eigene Richtung gegangen. Und ich persönlich kenne auch sonst überhaupt niemanden dann in der Kunstgeschichte, der irgendwie ähnlich gemalt hätte wie er.
Genau.
Schon was ganz Eigenes.
Ja, man könnte vielleicht sagen, wenn ihr jetzt nicht im Kopf habt, was ist das denn, was malt er denn sonst? Wäre natürlich hilfreich, wenn ihr euch jetzt vielleicht kurz ein paar Sachen anguckt, aber einfach mal so zur Beschreibung kann man sagen, in der Regel malt er Menschen und die aber sehr
irgendwie kaputt,
verschoben.
Verzerrt, ja. Ja.
Irgendwie, und zwar, also nicht quasi, das ist keine Fotomalerei, ne, wie man sagen würde, jetzt so ein gutes Porträt sieht aus wie ein Foto, so, sondern die Figuren sind entstellt, wobei ich das jetzt gar nicht negativ gehört haben will, das Wort entstellt, aber sie sind entstellt. Der hat sie, der stellt die Gesichter und die Körper irgendwie um. Mhm. Ne? Mhm. Manchmal fließt da irgendwas von dem Körper auf den Boden. Das ist dann da so eine, ist so eine, wie eine Hautlache oder sowas.
Ja.
Man kann das ja nicht immer genau zuordnen, was das jetzt ist. Man erkennt aber, dass es Menschen sind. Also es sind nicht einfach Klumpen. Ich muss ja, genau das wollte ich erzählen, Gofi. Mhm. Ich weiß nicht, hast du den Film im letzten Jahr gesehen? Der hieß Die Substanz, hieß der. Das war ein Horrorfilm mit Demi Moore.
Mhm.
Demi Moore war auch tatsächlich als Oscar nominiert dafür. Ist ja eine alte Diva. Die spielt dort eine alternde Schönheitskönigin. Und ihr wird ein Mittel zugeschanzt, mit dem sie sich teilen kann in ein jüngeres Ich, in eine jüngere Frau sozusagen. Und dann ist sie für eine Woche ausgeschaltet und die jüngere Frau kann leben. Und danach muss sie wieder ihr Leben leben und so. Also das ist die Substanz. Und natürlich, es ist ein Horrorfilm, es ist auch ein feministischer Film, weil es sehr um Schönheitsideale geht und solche Sachen. Und es ist ein ziemlich krasser Film. Ich glaube, der war für die Effekte auch Oscar nominiert. Und lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende, es ist dann immer so, wenn sich die Person nicht regeneriert, ne, wenn die neue, die junge Person quasi länger macht, dann wird die alte Person, die in der Zeit schläft, immer hässlicher und immer entstellter. Also die lebt quasi von dieser alten Person dann, wenn sie die nicht mehr rauslässt. Quasi. Und wie das dann so ist, die junge Frau hat halt dann ein tolles Leben und alles Mögliche und hat Riesenerfolg und als Tänzerin und Schönheitsgöttin und was weiß ich was und will dann halt die Alte nicht mehr rauslassen.
Interessant.
Und die verwandelt sich dann immer mehr.
Ja.
Und am Ende, wie sie dann so aussieht, das hat mich ein bisschen, also jetzt, als ich die Francis Bacon Bilder gesehen habe, das geht in die Richtung.
Wow.
Also, das ist so ganz entstellt. Am Ende ist sie dann quasi auch nur noch so einen Fleischhaufen mit mehreren Augen und alles ganz entstellt und das sieht schon ziemlich krass und furchtbar aus. Auf jeden Fall, da musste ich jetzt dran denken, die haben sich garantiert, zumindest von den Bildern, inspirieren lassen.
Und ich finde das gar nicht so weit weg inhaltlich auch. Also wo diese Hässlichkeit in den Menschen von Francis Bacon, wo die herkommt. Das finde ich ja eine super interessante Spur, die du da legst. Mich hat das gerade an das The Picture of Dorian Gray erinnert. Das ist ja diese Geschichte von Oscar Wilde, wo es so einen jungen Mann gibt, der einfach nicht älter wird und immer wahnsinnig schön ist. Und irgendwann stellt sich raus, es gibt ein magisches Gemälde, das sozusagen all die Hässlichkeit, die tatsächliche Hässlichkeit, die ihn auszeichnet, das zeichnet sich darin ab. Und ganz zum Schluss kommt es dazu, dass dieses Gemälde enthüllt wird, als der Mann stirbt, glaube ich. Und dann erscheint plötzlich das tatsächliche Bildnis von Dorian Gray.
Ach, krass.
So wie er eigentlich ausgesehen hat. Aber und es wird nicht beschrieben, aber alle sind erschrocken und erschüttert und geschockt, weil da plötzlich das wirkliche Wesen von Dorian Gray zum Vorschein kommt. Und ehrlich gesagt, das passt ganz gut zu Francis Bacon, worüber wir gerade reden. Das ist
total.
Das ist hochinteressant. Das ist eine geile Spur.
Ist ja auch so ein bisschen, also eine meiner Assoziationen, als ich mir seine Bilder angeschaut habe, war, auch wenn das ist so ein bisschen Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ne?
Ja.
Das ist ja Dorian Gray, wie auch The Substance, der Film.
Ja.
Das sind ja alles Dr. Jekyll and Mr. Hyde Interpretationen, wenn man so will. Ne? Also von einer gespaltenen Persönlichkeit, die dann bei Jekyll und Hyde ist es ja, wenn ich mich richtig entsinne, ein Wissenschaftler, der ein Serum entwickelt. Oder es ist im Grunde auch eine Werwolf-Geschichte, wenn man so will. Ne?
Ja,
dass eine tiefer liegende Seite kommt heraus und die ist dann entweder besonders attraktiv oder besonders böse.
Ja,
so.
Genau.
Und die andere Seite, die normale Seite, die Menschen normalerweise zu Gesicht kriegen, fängt an, darunter zu leiden und darunter, weil sie die ja ansonsten verstecken muss. Aber wenn diese Seite ausgelebt wird, dann knallt's halt. Und, und irgendwie diese Bilder haben mich daran ein bisschen erinnert, ne? Weil ich irgendwie dachte, die sehen so aus, als würde der tiefer liegende Schichten malen, die man sonst nicht sieht.
Die man sonst nicht sieht, genau.
Und die sind aber, und das ist ein bisschen das Düstere an Bacon, weil die ja eigentlich selten schön sind.
Ja, stimmt. Falls ihr gerne das mal schnell sehen wollt, also man kann natürlich ganz schnell Francis Bacon und Gemälde googeln. Ich werde aber auch mal so drei Fotos, die ich aus einem Buch, was ich selber besitze, abfotografiert habe, die stelle ich mal in die Shownotes unter diese Folge. Auf unserer Webseite kubensjam.de, da könnt ihr das auch sehen. Da könnt ihr Beispielbilder sehen von Francis Bacon, wenn ihr gar keine Vorstellung habt von dem, was der so macht. Genau.
Hast du das auch so empfunden? Also vielleicht bleiben wir mal kurz bei der Spur.
Ja.
Weil, also ich war mir dann auch nicht immer sicher, ist das hässlich? Ist das tief? Verunstaltet der die Menschen? Entstellt er sie im Sinne von er holt das Unansehnliche hervor? Oder ist es was ganz anderes? Ich war mir nicht
es
so
ist
sicher.
Ja so, dass er fast immer Menschen gemalt hat auf diese Weise, die er geliebt hat.
Ja, genau.
Genau. Und das heißt ja, dass er nicht unbedingt vorhatte, ihre Hässlichkeit und ihre Schlechtigkeit und so darzustellen, sondern irgendwie ist das ein besonderer Zugang anscheinend zum Wesen des Menschen, das ihn fasziniert hat. Der Effekt, den ich immer habe, ist, wenn ich ein Bild von ihm anschaue, vor allen Dingen von solchen Menschen, ich habe immer so den Eindruck, wie wenn man versucht, etwas scharf anzuschauen und das gelingt einfach nicht. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ja.
Ich versuche das immer zu fokussieren. Was ist denn da? Aber es ist immer so, als könnte ich die Augen nicht scharf genug stellen.
Genau.
Ich kann die Konturen nicht erkennen. Ich weiß nicht, da ist eine Schulter, da ist ein Arm. Hä, wo geht der denn jetzt hin? Und das Gesicht, also das muss die Nase sein, da ist dann das Auge. Wo ist denn das andere Auge? Also ständig gerät etwas aus dem Fokus und das verwirrt mich an seiner Malerei auch. Ich glaube, deshalb fasziniert sie mich auch so. Ich gucke dahin und guckt noch genauer hin, aber ich krieg's irgendwie nicht zu fassen, was er da überhaupt malt. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ja.
Und das ist so, und dann empfinde ich es schon als hässlich. Eigentlich aber nicht im Sinne von abstoßend hässlich, sondern mehr im Sinne es gibt Fotos von ihm, wie er zum Beispiel so neben Tierkadavern steht. Hm. Oder so Hälften von Schweinen oder so. Die tauchen auch stellenweise in seinen Bildern auf. Und wenn man das so sieht, wie er da so steht, zwischen so zwei Schweinehälften, denkt man so, ja genau, also das macht dich irgendwie an. Also so zerstörte Körper machen dich scheinbar irgendwie an, ne?
Na gut, es war ja auch ein Mensch, der durchaus auch einen Hang zu Gewalt hatte. Ne?
Ja.
Du hast mir da eine tolle Doku von der BBC empfohlen, die ich mir auch angeschaut habe. Und das ist eins der durchgängigen Themen,
ja,
dass
total.
Seine Freunde und so weiter und es auch gar nicht jetzt so, also der hat nicht irgendwie Leute verprügelt oder so oder nicht ständig, also hat er vielleicht auch mal gemacht, aber mehr, der hatte eine sadomasochistische Ader. So.
Er hatte vor allen Dingen eine masochistische Ader.
Genau,
er
hatte,
also das heißt, er hat sich selber verprügeln lassen.
Ja, genau so. Und
völlig irre, ne?
Ja, total irre. Und irgendwie passt das zu den Bildern, finde ich. Also,
ja.
Weil die sehen ja manchmal auch so aus, als ob die zusammengeschlagen worden sind.
Total.
Irgendwie, ne?
Ja.
Also ich, wie gesagt, ich diese Jekyll und Mr. Hyde Assoziation, bei der war ich mir auch nie ganz sicher, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, naja, das greift dann aber auch zu kurz, ne, wenn man hier sagt, der malt das Monster im Menschen oder so.
Das
so,
greift auch wirklich zu kurz. Ja,
das greift zu kurz, ne?
Ja,
auf die Idee könnte man so kommen, aber das ist so ein Gedanke, den man, finde ich, dann schnell wieder verwirft, weil die Bilder dann, die sind zwar düster, aber die sind nicht böse.
Nee.
Sondern
eigentlich sprechen die mehr vom Leid, finde ich.
Ja.
Oder?
Ja.
Nur nicht auf eine Art, dass man Mitleid bekommt.
Ja.
Also nicht so melodramatisch oder pathetisch, sondern das ist so auf eine ganz brutale Art der leidende Mensch. Also wie, weil die Räume, die er malt, sind ja auch fast immer, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber das ist fast immer so, als wären die Räume hell erleuchtet. So, also
oh ja, stimmt,
nicht so Schatten oder dass das Licht vielleicht ein bisschen schmeichelhafter ist, ne? dass der Körper vielleicht auf eine Art betont wird, die schmeichelhaft wäre, sondern eigentlich ist es fast immer so wie in so einem Operationssaal oder so. Die liegen da auf einem Bett oder auf dem Boden oder sitzen nackt auf einem Klo, das gibt's ja auch. Und es ist so, als wäre, das würde das Licht von allen Seiten kommen und würde das so ganz gnadenlos beleuchten. Und empfinde es als eine gewisse Gnadenlosigkeit, also eine Faszination, aber auch irgendwie eine Gnadenlosigkeit mit dem Leid des Menschen, habe ich den Eindruck.
Also ich bin mir, wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, also genau, was du beschreibst, stimmt alles kolossal. Der Vordergrund ist immer hell erleuchtet und meistens sind die Menschen, oder oft sind die Menschen nackt. Und in merkwürdigen Positionen und wie gesagt, zerfließt alles Mögliche. Und es hat dann aber doch oft auch was, wenn man sich dann die Gesichter anschaut, schon was Entstellendes. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Es ist ein bisschen wie eine ernst gemeinte Karikatur.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Also, Karikaturen sind ja in der Regel Bilder von Menschen, die auch mit falschen Proportionen dargestellt werden und die irgendwie auch ein Stück weit entstellt sind, aber die sind lustig.
Ne? Ja.
Die haben eine zu lange Nase, der Hals ist ganz dünn oder es ist ein Riesenkopf und ein kleiner Körper und so weiter. Und so fort. Ne? Und ich finde, ein bisschen was haben seine Bilder von einer Karikatur, nur dass seine Bilder Kunst sind. Also die sind nicht zum Lachen, sondern die sind ernst gemeint. Das sind ernst gemeinte Karikaturen. Weißt du, was ja. ich kann es nicht besser schildern. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und das finde ich irgendwie ganz faszinierend, weil er schon Stilmittel aus der Karikatur benutzt, ein Stück weit. Und ja. dann aber damit was anderes macht als eine Karikatur.
Ich habe gerade mal nach einem Bild gegoogelt, das kennst du möglicherweise noch nicht. Ich versuche das mal zu teilen hier, ob das geht.
Oh ja.
Das ist der Papst Franziskus, der Innozent der Zehnte. Und das ist nochmal eine andere Art, ne?
Ja.
Also das Bild heißt Study after Velázquez Portrait of Pope Innocent the Tenth. Also eine Studie nach dem Porträt von Velázquez von Papst Innozenz dem Zehnten. Also das ist eigentlich ein Bild aus der Renaissance. Das hat Francis Bacon ganz lange studiert. Das ist ein total großartiges, das heißt eines der besten Porträts der Kunstgeschichte. Aha. So. Und ja. Das hat er als Vorlage genommen und hat da seinen Papst draus gemacht. Und was man jetzt halt sieht, ist eigentlich ein Horrorbild, ne? Oder?
Ja.
Wie empfindest du das?
Ja, ja, es hat was Geisterhaftes, es hat was Verzerrtes, er hat den Mund weit aufgerissen.
Ja.
Also es ist auf jeden Fall, es ist ein gruseliges Bild.
Es ist gruselig, ja.
Ja, total.
Genau, aber dieses Verzerrte, dieser aufgerissene Mund und so, auch das taucht immer wieder mal in seinen Bildern auf, ne?
Ja.
In der Doku, die wir gesehen haben, da sagten die Leute, also die heißt übrigens A Brush with Violence. Ich werde das auch in die Shownotes stellen, diese Dokumentation ist super sehenswert, wenn du dich für Francis Bacon interessierst und du kannst dir ja auf YouTube, falls du Englisch nicht so gut kannst, auch deutsche Untertitel einstellen, ist absolut sehenswert. Und in dieser Doku wird auch gesagt, Francis Bacon hatte ja Asthma und manche dieser Bilder, die zeigen so aufgerissene Münder, als würden Menschen nach Luft ringen, auch so, ne? Dieser Papst ist auch so ähnlich wie da so ein aufgerissener, wie ein schreiender Mund oder wie so ein stark nach Luft schnappender Mund, so.
Aber den Papst finde ich nicht so, also der hat schon noch, glaube ich, also die Konturen sind noch deutlich realistischer als viele seiner anderen Bilder.
Ja, hast recht.
Also das passt schon zu ihm, überhaupt keine Frage. Und trotzdem ist es nochmal anders.
Ich hatte ja mal so einen Francis Bacon-Moment, ne, in meinem Leben.
Ja. Erzähl.
Ist schon ein bisschen länger her. 2013 waren Stini und ich in Dublin. Denn Francis Bacon, das hatte damit nichts zu tun. Aber das gehört jetzt irgendwie zu der Geschichte. Francis Bacon ist 1909 in Dublin geboren worden. Also hast du ja vorhin gesagt, er ist in Irland geboren. Und dann hat er die meiste Zeit seines Lebens in England gelebt. Wir waren also in Dublin und wir hatten nichts vor, sondern wir sind aus unserem Hostel morgens aufgebrochen, haben uns in der Nähe gelegenen Park gesetzt. Die Stini hatte so einen Reiseführer dabei, den haben wir durchgeblättert und haben überlegt, ja, was machen wir denn jetzt mal? Und dann meinte sie so, ha, guck mal, hier gibt's so ein Kunstmuseum in der Nähe. Das war ganz in der Nähe, ne? Hugh Lane heißt das, The Hugh Lane.
Ja.
Und ich habe gesagt, oh, da habe ich Bock drauf, lass mal hingehen. Wir waren ein bisschen müde, eigentlich war es ein schöner Tag, also gar nicht so ein regnerischer Museumstag, aber es war so, oh, lass mal hingehen, wir sind müde, warum nicht, wir lassen das mal ein bisschen auf uns wirken. Großartiges Museum, falls du in Dublin bist und gerne Bilder anschaust, da hängen absolut großartige, wirklich von super bekannten Malerinnen und Malern Bilder. Das ist und es ist kostenlos, man muss keinen Eintritt bezahlen. Reingehen und großartige Bilder sehen. Joseph Beuys war da auch und Sean Scully und Leute, wo ich gedacht, ich bin sowieso erstmal auf den Rücken gefallen, habe gedacht, fuck, ist das geil hier. So, das war schon mal richtig gut. Und dann geht man da so ganz bis in den hinterletzten Raum durch diese Hugh Lane und dann steht da plötzlich so ein großer, riesiger Quader im Raum. Es ist ein Raum im Raum und du denkst dir so, hä, was ist denn das? Und dann kann man da so durch Fenster reingucken und da drinnen ist das völlig zugemüllte Atelier von Francis Bacon. Und zwar genau so, wie er es hinterlassen hat, als er 1992 gestorben ist.
in London haben.
Wahnsinniges Chaos.
Ja. Aber das war doch in London, oder? Das
ja,
Atelier.
Das war in London, ja. in einer Straße in London. Aber die haben das da Schicht für Schicht in London abgebaut, so ein kleines Atelier, exakt kartografiert und dann ganz genau so in Dublin wieder aufgebaut.
Das ist ja irre.
Und, das heißt also auch die, also da, es war ja ein riesiger Berg von Müll mitten im Atelier und eine leere Kiste mit Vat 69, also die Whisky-Kiste, wo offensichtlich der Whisky, den er gezogen hat, mitten im Raum. Dann überall so Konservendosen, wo Pinsel drin gesteckt haben. Das ist komplett vollgemüllt, also vollkommen krass, ne?
Wahnsinn.
Und die Tür, wo er mit dem Pinsel Farben ausprobiert hat, immer noch übersät mit irgendwelchen Farben und so weiter. Und so. Das ganze vollkommen chaotische Studio. Exakt 1:1 in Dublin wieder aufgebaut. So, das ist mein Francis Bacon-Erlebnis, weil ich gucke da rein und denke, leck mich am Arsch. Und dann, ich hab da die ganze Zeit davor gestanden und habe mir dieses verrückte Studio angeguckt. Ein totales Chaos, ne? Und so, und dann habe ich gedacht, so ein interessanter Typ. Da will ich ja gerne mal mehr drüber wissen.
Ja.
Dann habe ich mir ein Buch gekauft in dieser Galerie, wo das genau beschrieben wird, das Studio, aber dann eben auch ganz viel über seine Kunst erzählt und so. Und das war mein Francis Bacon-Moment. So bin ich irgendwie.
Und sieht man
denn
dann auch Bilder von ihm in dem Atelier?
Es hängen auch Originale in diesem Museum von Francis Bacon. Also ich kann mich an mindestens eins erinnern. Ich glaube, es waren aber noch mehr. Ja, es ist ein bisschen so ein Homecoming. Also Dublin hat sich seinen verlorenen Sohn wieder zurückgeholt, sozusagen.
Ja. Ach, wie geil.
Also, aber das war wirklich, ich weiß nicht, ob du das kennst, du hast es vielleicht, glaube ich, manchmal in der Musik, so wenn ich dir so manchmal zugehört habe. Ich habe hier und da so auch in der Kunst so Momente, wo ich so plötzlich, wo plötzlich mein Herz schneller schlägt und ich denke so, das ist jetzt gerade richtig besonders, was ich hier erlebe. Das gehörte dazu, dieses Erlebnis gehörte absolut dazu. Bleibende Erinnerung.
Ja, stark.
Mhm.
Was sagt uns Francis Bacon?
Also, es gibt eine Stelle in einem Interview mit einem Kritiker, der ihn entdeckt hat und den er noch groß gemacht hat, wo der Kritiker zu ihm sagt, Herr Bacon, die Leute fragen ja immer wieder, was sollen ihre Bilder denn eigentlich aussagen? Und der Francis Bacon sagt dann, ja, das stimmt, das machen die immer. Ja, und also die suchen dann nach irgendeiner Aussage oder nach einer Analogie, nach einer Bedeutung, irgendwie sowas. Also gibt's denn sowas? Und dann sagt der Francis Bacon, nö, gibt's nicht. Und das ist die Antwort auf die Frage. Aber vielleicht nicht unbedingt. Ich meine, Francis Bacon hat vielleicht selber gesagt, ne, ich habe keine Aussage, aber trotzdem sagt ja jede Kunst etwas aus, ne?
Ja, definitiv. Also
und
ja.
Dass und, das keine und ich glaube ehrlich hätte. Gesagt, es geht irgendwie ums Leiden. Also
Also ich meine, in der Doku gibt's auch eine Szene, wo er interviewt wird und dann sagt er sinngemäß dass man als Künstler ja versucht, to entrap the reality, der Realität eine Falle zu stellen, sie zu bannen, sie zu fangen, so dass sie gehalten ist, quasi, so dass sie gefangen ist. Ne?
Ja.
Das fand ich auch nochmal spannend, weil er das benutzt hat, irgendwie, dass er damit kämpft, die Realität festhalten zu wollen.
Ja.
Und zwar natürlich in seinen Bildern. Und da habe ich dann irgendwie auch gedacht, ja, wow, also und sein Schluss ist anscheinend nicht, keine Ahnung, ich mal jetzt hier so einen Teich mit Büschen und irgendwie ein paar Entchen drauf oder auch nicht, ich mal einen schönen Menschen oder auch einen hässlichen Menschen, aber möglichst naturgetreu, so dass man das Bild neben den Teich stellen kann und sagen kann, ja, da hat einer genau das gemalt, so, toll, oder neben das Gesicht von dem Model halten kann und sagen kann, oh ja, also gut getroffen, sondern sein Schluss bei dem Versuch, die Realität zu enttrappen, also ihr eine Falle zu stellen, damit man sie halten kann, sind seine Bilder. Also die Realität, die er sieht, ist eben keine fotografische, sondern eine entweder tiefergehende oder er hat keine Ahnung, wie man das beschreibt. Aber das fand ich spannend, weil ich irgendwie gedacht habe, ja, okay, der setzt sich mit der Realität auseinander und herauskommen dann solche Bilder, die erstmal nicht so wirken, als würden sie die Realität einfangen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Und du hast es vorhin auch gesagt, etwas tiefer liegendes, irgendwas, was unter der Oberfläche zu finden ist vielleicht, ne? Und er scheint ja aber nie ganz erfolgreich damit gewesen zu sein, denn er hat ja immer weiter gemalt. Und er hat ja auch ganz viele Bilder, hat man dann in dieser Doku ja auch erfahren, auch wieder zerstört, die irgendwie nicht, wo es offensichtlich nicht gelungen ist, ne? Und zwar so sehr, dass er das niemandem zeigen wollte.
Ja.
Das ist ja so toll beschrieben, er hat ja so einen Nachbar gehabt. Der Nachbar hatte keine Ahnung von Kunst.
Genau.
Und hat sich auch nicht sonderlich dafür interessiert, aber war ein netter Typ und die haben sich einfach ein bisschen angefreundet. Und er hat Francis Bacon manchmal irgendwie irgendwo hingefahren, hat Besorgen für ihn gemacht oder so. Und manchmal sollte er Bilder entsorgen dann, ne?
Genau.
Also er musste die sogar zerstören. Schon in einer Zeit, in der Francis Bacon seine Bilder schon für, oder Francis Bacon Gemälde für Millionen Pfund verkauft wurden.
Einfach auch, weil der wusste, wenn ich die jetzt einfach nur in den Mülleimer schmeiße, dann ziehen die Leute die Bilder raus, weil die Leute haben seinen Müll durchsucht, um was von ihm zu bekommen quasi.
Ja.
Aber er wollte ja eben nicht, dass diese Bilder irgendjemand sehen kann.
Genau.
Also hat der Typ die mit dem Messer zerschlitzt und sie dann zu einer Müllverbrennungsanlage gefahren und sie dort verbrannt.
Ja.
Das ist schon krass, oder?
Das ist schon krass und ich fand das so süß, wie er dann irgendwann gesagt, und ich habe keins davon behalten.
Ja.
Irgendwie auch doof.
Ja, genau.
Da wäre er mal auf einen Schlag um Millionen Pfund reicher gewesen, ne?
Genau.
Aber das war ein guter Typ anscheinend. Ja. Ja. Aber diese Krassheit irgendwie auch, ne? Ja. Also dann zu sagen, als Künstler, ja, ist nichts geworden, aber scheiß drauf, ich brauche das Geld oder so.
Okay.
Das ging halt nicht, ne? Es hat der künstlerischen Vision nicht entsprochen, also musste das weg. Schon krass, und was ich sagen wollte ist, offensichtlich war er bis zum Schluss immer weiter auf der Suche nach dem Eigentlichen, nach dem tiefer liegenden Eigentlichen des Menschen.
Ja.
Sehr interessant, finde ich.
Total interessant. Ja, total interessant. Also das ist ja sozusagen das, was Kunst kann. Ich mag das ja, also du magst das ja gar nicht, aber ich finde es ja immer geil, wenn Künstler dann ihre Bilder erklären.
Ja.
Ich finde das ja irgendwie gut.
Ich mache das ja mittlerweile auch.
Ja, siehst du. Aber es ist hier irgendwie so offensichtlich, wie du das vorhin auch geschildert hast, dass das so eine Art von Typ ist, der sagt, alles, was ich sagen will, kommt auf die Leinwand und wenn es nicht gelingt, wird es verbrannt. Aber ich werde es dir nicht erklären. Ich werde dir nicht sagen, was du siehst, sondern das, was ich habe ich gemalt und das kannst du angucken und fertig. So.
Genau.
Also es ist eben kein erklärender Ansatz, sondern ein, weiß ich, wie nennt man das? Ein die Realität in seinem Blick zu versuchen zu enttrappen, also ihr eine Falle zu stellen. Und das scheint mir so, dass das Eigentliche ist. Also nicht das, hey, und jetzt habe ich das gemalt und schau mal und ich will das damit sagen und guck mal, wie das und bla, sondern diesen Moment, die Realität zu fassen, zu kriegen und auf die Leinwand, auf der Leinwand zu fassen, zu kriegen. So, das scheint mir das Eigentliche zu sein, worum es ihm ging. Also, weißt du, was ich meine? Ist jetzt
und
eine Binsenzeit.
Also. Seine ganz alte französische Freundin, deren Namen ich vergessen habe, die aber zum Zeitpunkt der Doku immer noch lebte, eine mittlerweile hochbetagte alte Dame, ist ja der Überzeugung, dass, obwohl er Atheist war, in seinen Bildern eigentlich immer auf der Suche nach Gott gewesen ist. Ihn aber einfach nicht finden konnte. Es scheint so fast, so wird es zumindest beschrieben von den Leuten, die ihn kennen, als wäre er immer weiter auf der Suche gewesen, also mittels seiner Malerei, aber diese Suche hätte nie wirklich zum Ende geführt. Aber weil er immer weiter gesucht hat, hat er eben auch immer weiter gemalt.
Ja. Ja.
Aber das ist doch eigentlich gerade in christlicher Hinsicht wirklich ein ganz interessanter Blick. Also da ist ein Mensch auf der Suche nach Gott, nehmen wir mal, also sie sagt selber, Francis Bacon hätte das weit von sich gewiesen, ne? Also,
genau.
Das ist eine Interpretation.
Ja.
Aber ein Mensch ist auf der Suche nach Gott und was er tut, ist, er malt zerschundene Körper. Das ist doch, da klatscht auch jeder Christ in die Hände und sagt, ja, die Spur ist schon mal nicht schlecht, oder?
Schon, also aus christlicher Perspektive, Kreuz, Theologie und so weiter schon. Aber das ist ja trotzdem auch sehr sperrig. Also es ist ja schon so, dass die meisten Christen das Kreuz gerne hinter sich lassen und wieder zu so einem Strahlemann-Gott kommen, der vom Himmel regiert und alles gut macht. So.
Ja, ja.
Also selbst Christen fällt es ja schwer, den Gott am Kreuz zu sehen.
Ja.
So. Oder da zu bleiben. Sagen wir es mal so. Mhm. Oder das mehr als nur ein Bekenntnis daraus zu machen. So.
Ja. Ja.
Und man könnte jetzt sagen, Francis Bacon ist da bei geblieben. Ich meine, also und zwar sehr intensiv quasi.
Ja.
Also vielleicht hat er ja Gott gefunden. Und weiß es gar nicht. Who knows?
Ja.
Also,
das finde ich einen ziemlich interessanten Gedanken.
Ja.
Das andere ist natürlich seine erotische Faszination mit Gewalt.
Genau.
Das ist ja eine total verrückte Geschichte, die da erzählt wird in diesem Film. Er hat einen ganz fürchterlich harten Vater, wächst in Irland auf. Der Vater ist züchtet Pferde, war früher bei der Armee. Und Francis ist schwul. Und weil er absolut nicht so ist, wie der Vater das sein will, lässt er seinen eigenen Sohn von den Stallburschen auspeitschen. Und dafür, dass der Vater ihn auspeitschen lässt, liebt Francis ihn nur umso mehr. Das ist ja das Verrückte. Und zwar wohl auch mit einer erotisch gefärbten Liebe. Abgesehen davon, dass er die Stallburschen, die ihn ausgepeitscht haben, später dann irgendwann in der Scheune bumst, ne?
Was ja
auch noch irgendwie dazukommt. Und diese Faszination für das Leiden, also die erotische Faszination für das eigene Leiden, also nicht, dass dem Menschen irgendwie, also sozusagen einem Menschen dabei zusehen und sich davon erregt werden, dass jemand leidet, sondern selbst davon erregt zu werden, dass er leidet, das verlässt ihn sein ganzes Leben nicht, ne? Der Liebhaber, der bis zum Schluss sein größter Liebhaber gewesen ist, war einer, der ihn stellenweise sogar aus dem Fenster geworfen hat.
Ja.
Oder vollkommen fürchterlich verprügelt hat. Und je mehr er das getan hat, desto stärker hat Francis Bacon ihn geliebt.
Ja.
Das heißt, also ist da auch eine erotische Faszination an diesem Thema, offensichtlich.
Und der Witz ist, jetzt könnte man denken, das war so eine arme Sau, die quasi sich Bestätigung über Prügel gesucht hat.
Aha.
Aber es war ein super attraktiver Typ, der auch von dem erzählt wird, ne, wenn der in einen Raum kam, fing der Raum an zu leuchten, hat sofort die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich gezogen, war Gesprächsthema, war Mittelpunkt, ne, also hat mühelos auch eine Party unterhalten, quasi.
Ja.
Also es war nicht einer, also diese, das muss man trennen, ne, das war diese masochistische Ader, so habe ich das verstanden, ist wirklich eine rein erotische und eben nicht, oder so habe ich es verstanden, also nicht in erster Linie ein Persönlichkeitsausdruck, ne? Weil er dort ja schon so ein sprühender Typ war irgendwie.
Ja.
So habe ich, genau.
Ja, auch nichts Unterwürfiges, ne? Man kann ja ganz viele Filmsequenzen sehen, wo er spricht, wie er sich auf Partys verhält, wie er mit Freunden umgeht und so. Witzig, schlagfertig. Die tragischste Beziehung, die er hatte zu George Dyer, die ist ja letztlich wohl daran gescheitert, dass der George ihm nicht ebenbürtig war, also ihm nicht tough genug war, sozusagen.
Ja.
Genau.
Bacon hat ja irgendwie auch eine Art Vorahnung seines Todes gehabt, oder zumindest kann man eins seiner Bilder so deuten.
Also das ist die verrückteste Geschichte irgendwie und das ist wirklich eine fürchterlich tragische Geschichte. Ja, er hat seinen Freund George Dyer auf dem Klo gemalt. Eine nackte Gestalt auf einem Klo sitzend und sich bestimmt nichts Böses dabei gedacht, aber einige Jahre später ist George genau so gestorben. Anscheinend wohl auch nackt auf einem Klo sitzend in Paris an einer Überdosis an Alkohol und Schlaftabletten ist genauso gestorben. Und das Verrückte an dieser Sache war, die beiden verstanden sich schon gar nicht mehr besonders gut, aber Francis Bacon war auf dem Höhepunkt seiner Karriere. In Paris gab es eine große Show im Grand Palais 1972 und das war der Höhepunkt. Darauf lief eigentlich alles hinaus. Sein Freund George Dyer war mit dabei, hat seine Kunst scheiße gefunden, hat die Art scheiße gefunden, wie Francis Bacon mit ihm umgeht und so weiter, hat im Hotelzimmer geschmollt, hat irgendwelche anderen Männer gebumst, während die ganzen Vorbereitungen liefen. Und dann, noch bevor die Show überhaupt eröffnet wurde, haben sie George tot auf dem Klo gefunden. Und damit die Eröffnung nicht verschoben werden musste oder abgeblasen werden musste, haben sie das vertuscht. 2 Tage lang vertuscht.
Genau.
Das heißt, Francis Bacon war damit einverstanden, dass sein Geliebter, die Leiche seines Geliebten, irgendwo anders hingebracht wird und sie so lange getan haben, nicht, als hätten sie nichts bemerkt, bis die große Show endlich über die Bühne gegangen war. Die französische Regierung, den ersten Triptychon, mit dem auf dem Klo sitzenden George Dyer gekauft hat.
Genau.
Er dann sogar noch in der Show, wissend, dass sein Freund tot ist und er ihn genauso gefunden hat, musste er dann in der Show den Vertretern der französischen Regierung erklären, was das Bild bedeutet und dieser Mann auf dem Klo und so weiter und so fort. Und es gibt Filmaufnahmen, wo er ziemlich neben der Spur aussieht, also er steht extrem neben sich, aber er zieht das durch, ne? Er kann diesen Höhepunkt seiner Karriere nicht einfach sausen lassen, er zieht das durch.
Das ist echt so eine krasse Geschichte, ey.
Es ist so übel.
Meine
das
Güte, ey.
Richtig übel, ja. Genau, und dann in späteren Bildern scheint er, so vermutet man das zumindest, die Leute, die ihn kennen, seine Trauer dann in Gemälden nachgeholt zu haben. Er hat dann noch ein Triptychon über George Dyer gemalt, 1971, und dann nochmal eins, nochmal tatsächlich diesmal mit dem toten George auf dem Klo 1972. Und die Trauer, die er so anscheinend an sich nicht gezeigt hat, die heißt es, kommt umso mehr in den Bildern heraus. Aber wie krass ist das, oder? Wenn auch so, manchmal reden wir darüber, wie Persönliches von Künstlern in die Kunst einfließt. Und das ist ja auch eine beliebte Frage, ne? Ist das autobiografisch? Ist das Gedicht? Ist das Lied? Ist das Bild? Ist es autobiografisch? Ist der Roman autobiografisch? Und man sagt dann immer so, ja, nee, weiß nicht und so. Also bei Francis Bacons Kunst ist autobiografisch. Das sind die Leute, die er geliebt hat. Nicht nur Männer, auch Frauen. Also die hat er nicht als Geliebte geliebt, aber als Freundinnen geliebt. Da ist sein toter Ex-Freund im Bild. Also das ist schon, das ja, ist sein Leben. Ne?
Was würdest du sagen, wenn jemand dich malt, den du gerne hast, und dann malt der dich so, wie Francis Bacon eben diese Menschen malt? Was würdest du denken, wenn jemand
das ist eine gute Frage.
So ein Bild von dir malt? Ich würde irgendwie denken, okay, es war das letzte Mal, dass ich hier Modell gesessen habe. Ja. Weil ich meine, man will sich ja eigentlich irgendwie gerne schön sehen, oder? Also
ja, aber du willst auch was Wahrhaftiges über dich selbst.
Ja, du willst, genau, aber so diese Fratzen, die er da zum Teil so malt, also ich würde irgendwie denken, meine Güte, das bin ich? Keine Ahnung, also ich glaube, ich finde das doof.
Also seine Geliebten fanden seine Kunst auch alle scheiße.
Ja.
Also, aber auf der anderen Seite, weißt du was, ich habe mal was erlebt, als ich angefangen habe zu fotografieren, da konnte ich noch gar nicht wirklich gut fotografieren. Ich kann immer noch nicht wirklich gut fotografieren, aber da war ich noch schlechter. Hm. Und da hat ein Freund mich gefragt, ob ich ihn mal porträtieren möchte. Und dann hat er mit einer Freundin darüber gesprochen und dann haben die beide richtig ein bisschen Angst bekommen vor diesem Fotoshooting, weil die beide gesagt haben, was wird der dann wohl so da zeigen? Also was wird da wohl so über mich zum Vorschein kommen? Ne?
Echt?
Ja.
In der Zeit, wo jeder pausenlos Selfies von sich ins Internet jagt.
Ja, das ist doch wirklich erstaunlich, oder?
Ja.
Aber sie haben mir in dem Moment zugetraut, dass qua meines Amtes als Künstler ich das irgendwie doch kann. Also, dass ich nicht nur Oberfläche abbilde, sondern auch die drunterliegende Schicht.
Ja.
Das hat mich komplett überfordert, wenn ich da.
Ja, glaube ich sofort. Glaube ich sofort.
Ich habe gedacht, Alter, ich kann dieses Ding noch nicht mal bedienen. Ich weiß gar nicht. Und eigentlich muss ich mir die Bilder mal angucken. Ich habe die noch auf irgendeiner Festplatte. Ob ich wohl der Meinung bin, dass ich ihn irgendwie wahrhaftiger abgebildet habe, als die Oberfläche es hergibt. Ich glaube eigentlich nicht. Aber vielleicht auch doch. Und vielleicht gibt es das ja wirklich. Vielleicht gibt es das. Das ist ein bisschen mythisch, klingt es ja schon, ne? So.
Ja, ja. Genau.
Wie so ein. Der Künstlermythos halt. Mhm. Aber irgendwie ist es doch wirklich eine faszinierende Geschichte, wenn es vielleicht Menschen gibt, die die Fähigkeit haben, etwas an die Oberfläche zu holen von dir, wo du sagst, das hätte ich lieber nicht gewusst.
Ganz genau. Ich habe gerade auch noch so gedacht, ich weiß nicht, ob du dich entsinnst, so in den Anfangstagen von Cobains Erben haben wir uns mal darüber unterhalten, ob Kunst schön sein muss. So,
ja.
Ob Kunst, also man sucht ja Dinge, die einen irgendwie begeistern in der Kunst. Worte, die hängen bleiben, die einem tatsächlich eine Art Griff auch auf die Welt geben und es geht einem mehr auf und das ist aber in der Regel sucht man das Positive. In der Regel, ne, jetzt hier Johannes Hartl. Seine Konferenz heißt Schön.
Schön. Schön. Genau.
Ne? Ja. Weil man, weil der Gedanke da ist, der ja auch nicht falsch ist, Kunst kann inspirieren, Kunst kann das Schöne herausarbeiten und uns einen anderen Blick auf das Leben geben als was nichts Künstlerisches das kann, also als Mathematik meinetwegen, ja, oder als nur ein normales Gespräch oder so, oder ein Vortrag. Kunst kann was anderes. So, und da ist der Fokus ist meistens auf was Schönem. Also so, ne? Und ich würde auch sagen, wenn ich in einem Konzert sitze, ja, dann hört man auch mal Dissonanzen ganz gern, aber einen ganzen Abend nur mit 12-Ton-Musik, da wirst du ja verrückt. So. Ja. Also man möchte gerne Melodien hören, die einen einfangen, die einem ein gutes Gefühl geben oder von mir aus auch ein trauriges, aber die einen, also wahrhaftig soll die Melodie sein, nicht oberflächlich, ja, aber im Grunde doch schön. Und ich finde das bei Francis Bacon so faszinierend, dass er anscheinend nicht die Schönheit gesucht hat, sondern das Hässliche, aber auch nicht das Hässliche im Sinne von, ich male fotografisch hässliche Menschen, sondern mit seiner Kunst den Schritt getan hat, Entstelltes darzustellen.
Ja.
So, also, ne, und wir sagen ja immer, Hässliches gehört mindestens zu christlicher Kunst. andere können das natürlich machen, wie sie wollen, aber wenn man an einen gekreuzigten Gott glaubt, dann ist die Zeit, wo man nur Herrliches besingt und bemalt und beschreibt, die ist einfach rum. Das kann man auch machen, aber wenn nicht auch das Hässliche drinne vorkommt, ist es christliche Kunst ist ein blödes Wort, aber trotzdem, mal so platt gesagt, ist es keine christliche Kunst. Und da finde ich, ist Francis Bacon dann gar nicht so weit davon entfernt.
Also, das sehe ich echt ganz genau wie du, ja. Nicht verwunderlich, weil wir ja in vielen Dingen durchaus einer Meinung sind. Aber das sehe ich ganz genauso. Und deshalb hat mich zum Beispiel diese Schön-Konferenz, es hat mich noch nie gejuckt, da mal hinzufahren, wenn ich ganz ehrlich bin.
Genau.
Weil ich habe gedacht, eine Konferenz, die sich nur mit Schönheit beschäftigt, interessiert mich überhaupt nicht.
Genau. Ist langweilig.
Wie langweilig ist das denn? Genau. Eben weil ich finde, dass das Leben oft auch auf eine faszinierende Art hässlich ist. Und ich möchte dieser Hässlichkeit auch begegnen. Halt. Ich möchte mich ja darauf auch konzentrieren. Ich meine, ich stell mir schon vor, dass es bedrückend ist, in einem Ausstellungsraum zu sein und nur von Gemälden von Francis Bacon umgeben zu sein. Das ist bestimmt bedrückend, denke ich mal. Oder?
Ja, glaube ich auch. Wie gesagt, ich möchte auch nicht so gemalt werden.
Ich würde es gerne mal. Ich würde gerne mal wissen, was dabei wohl rauskäme, was wohl in mir gesehen wird. Aber mich würde es interessieren. Gäbe es die Möglichkeit, dass jemand durch so einen magischen Pinsel irgendwie in der Lage ist, etwas in mir zu offenbaren, was mir selber nicht wirklich bewusst ist, die Chance würde ich gerne nutzen, muss ich sagen. Und das könnte die eine oder andere Therapiestunde überflüssig machen vielleicht. Oder aber provozieren.
Genau das wäre eher mein Gedanke.
Okay, aber dann weiß man wenigstens, worüber man reden kann. Ich bin fasziniert von Francis Bacon. Ich finde es stellenweise tatsächlich wirklich hässlich, aber auf eine Art, die mich irgendwie anmacht, muss ich sagen. Vielleicht ganz zum Schluss noch so, zum Abschluss. Er ist 1992 gestorben. Auf eine echt traurige Weise. Er war mal wieder schwer verliebt. Sein Lover, José, hat wahnsinnig viel Geld von ihm geerbt, ne? Und ich glaube sogar auch Gemälde und so. Und nachdem das klar war, war er dann plötzlich verschwunden und ist nach Madrid zurückgegangen. Und der 82-jährige Francis Bacon ist nach Madrid gereist, um seine große letzte Liebe nochmal zu sehen. Und sein befreundeter Arzt hat zu ihm gesagt, das wirst du nicht überleben, mach das nicht. Aber er wollte unbedingt und er hat es nicht überlebt. Er ist in Madrid dann gestorben, das Herz hat das nicht überlebt. So. Und aber auch 1992 gab es eine große Kunstausstellung in England. Und zwar, das waren die Young British Artists. Das war eine Künstlergruppe, die in den 90er Jahren Furore gemacht hat und die gibt es stellenweise noch. Die sind mittlerweile älter geworden, aber zum Beispiel Leute wie Damien Hirst gehören dazu. Hast du mal Damien Hirst gehört? Mhm. Das ist der Typ, der diesen Hai in diesen Glastank gepackt hat.
Ja.
Oder auch mal eine halbe Kuh oder auch mal ein totes Schaf. Mhm. So eine Geschichte hat er gemacht. Mhm. Oder Tracy Annam gehörte zu den British Artists dazu. Die hat in der Tate Gallery, glaube ich, ihr Bett ausgestellt, indem sie versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Mit gebrauchten Kondomen und Essensresten und allem, was du willst, war in diesem Bett drin. Das war so waren die halt drauf, die Young British Artists. Und die konservativen Kunstleute fanden das nicht gut. finden es immer noch nicht gut.
Kann man sich vorstellen.
Aber was ich halt wirklich stark finde ist, oder sehr interessant, Francis Bacon hat diese Ausstellung besucht. Und er hat sich von Damien Hirst das Kunstwerk angeschaut, wo er einen Kuhschädel in so einen Glaskasten mit Formaldehyd eingelegt hat.
Ja.
Und in einem anderen Glaskasten war ein verfaulender Kuhschädel, in dem sich schon die Maden und Fliegen vermehrt haben. Genau, und ich glaube, Damien Hirst hat gesagt, Francis Bacon hätte ihn dazu inspiriert. Und die Frage war, wie wird wohl der alternde Kunststar diese neuen Wilden finden? Und da gibt es einen Brief, den ich hier vorliegen habe. Da schreibt er, Dear Lewis, irgendein Lewis, At the Saatchi Collection, there is a very interesting installation by a young man called Damien Hirst, called 1,000 Years. It is of a cow's head in one compartment, and in the second part, they breed the flies which swarm around the cow's head. It really works. All my love to you and Anne, and best wishes, Francis.
Ist ja geil.
It really works.
Ja,
es funktioniert wirklich.
Ja, ja.
Fand er gut, anscheinend.
Ja, ja, geil.
Ging irgendwie in seine Richtung, offensichtlich. Ohne Super. Malerei, aber das Thema war dasselbe.
Ja, genau. Genau.
Irre. Fand ich irgendwie cool. Fand ich irgendwie auch als Abschluss irgendwie schön. So. Also,
ja.
Ja. Welchen Ball spielt er uns denn zu, Francis Bacon? Was glaubst du? Würdest du sagen, seine Kunst ist immer noch relevant? Wie willst du es einschätzen?
Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich bin jetzt kein Riesenkenner und so, aber ich finde, das ist eine, also gerade, weil sie nicht so leicht zu fassen ist, eine unglaublich dichte Kunst.
Mhm.
Mit einer sehr dichten Malerei, wo du ja, genau wie du vorhin beschrieben hast, die ganze Zeit versuchst, das Bild scharf zu stellen und du kriegst es aber nicht scharf. Und, und aber darin liegt natürlich auch der Reiz und auch das, was dich an seinen Bildern so anspringt und dich irgendwie in den Bann zieht. So, und ich glaube, das ist nach wie vor, würde ich sagen, das ist schon ganz oben. Also ich glaube, da muss ich heute immer noch nicht verstecken, gar nicht, sondern da hat er was Zeitloses geschaffen. Ich nehme mal an, das wird auch in 200 Jahren noch Wumms haben, weißt du?
Ja, das glaube ich auch. Ja.
Also.
Ja, erstaunlich, oder?
Ja.
Dass jemand eine Art zum Malen gefunden hat, für die irgendwie da auch eine gewisse Zeitlosigkeit hat.
Ja.
Ist echt stark, finde ich.
Und die zumindest auch jetzt ja nicht so oft kopiert wurde. Viel mehr weiß ich jetzt nicht zu sagen.
Noch eine Frage.
Ja, Gofi, was sagen wir dem Tod?
Also wir jedenfalls nicht heute.
Nope. Genau.
Passt irgendwie auch gut zum Thema heute, aber.
Aber hallo. Nee. Ja. Genau, und dann zwei müde Männer verabschieden sich. Beim nächsten Mal reden wir vielleicht auch wieder ein bisschen mit mehr Strom.
Ich
oder so.
Ich gehe davon aus, Jay, denn wir werden über deinen fantastischen Watchmen-Edit reden.
Yeah, genau.
Und ich bin schon sehr gespannt. Das wird wieder ein Fan-Edit von Jay, Leute. Diesmal hast du dir die Watchmen vorgenommen.
Ja.
Ein vierstündiges Werk.
Genau.
Ich habe ihn mir schon runtergeladen. Und ich freue mich schon drauf, ihn zu gucken.
Jawohl.
Und darüber werden wir reden, Jay. Da werde ich dir die eine oder andere Frage haben. Und ich wäre überrascht, wenn du dann genauso müde redest wie heute.
Wahrscheinlich nicht. Das kriegen wir hin. Das wird gut. Ja, bis dahin, ihr lieben Hörenden. Vielleicht sehen wir uns beim Rudeltalk von Hossa Talk.
Cool. Ja.
Oder dann hören wir uns in 14 Tagen.
Genau.
Bis dann.
Macht's gut.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.